Bibelkurs Teil 8, Josua und die Landnahme. Ich lese aus dem Buch Josua, Kapitel 21, die Verse 43 und 45. Da heißt es: So gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Im achten Teil unseres Bibelkurses lassen wir die fünf Bücher Mose hinter uns. Mit dem Buch Josua tauchen wir in die Geschichte Israels im von Gott verheißenen Land ein, mit der sich der Rest des Alten Testaments beschäftigen wird. Unter Josua, dem Nachfolger von Mose, erfüllen sich die Landverheißungen, die Gott seinen Knechten Abraham und Mose gegeben hat. Teil 1 im Ostjordanland. Unsere Reise führt uns zuerst ins Ostjordanland. Fast 4 Jahrzehnte, nachdem das mangelnde Gottvertrauen der Israeliten zu einer Verlängerung des Wüstenaufenthalts geführt hat, kehren die Israeliten nach Kadesh Barnea in die heutige Oase von El Kudeirat zurück. Hier stirbt Moses Schwester Miriam, 4. Mose 20. Hier lädt Mose Schuld auf sich, weil er eigenwillig vorgeht, was zur Folge hat, dass er das verheißene Land nur von Ferne betrachten, nicht aber betreten darf. Doch vorerst zieht das Volk unter seiner Leitung weiter. Gott führt die Israeliten nicht direkt ins Land Kanaan, sondern östlich des Jordans nach Norden. Die Landnahme soll von Osten aus erfolgen. Mose bittet die Edomiter, die Nachkommen von Jakobs Zwillingsbruder Esau, um Erlaubnis, ihr Land durchqueren zu dürfen. Wir lesen das ebenfalls im 4. Buch Mose, Kapitel 20. Ihr König verweigert den Durchmarsch, weshalb die Israeliten einen Umweg nach Osten in Kauf nehmen müssen. Dort, am Berg Hor, stirbt Aaron, der hohe Priester und Bruder von Mose, im Alter von 123 Jahren. Östlich des Jordangrabens erhebt sich das ostjordanische Bergland, eine Hochebene, die allmählich in die arabische Wüste übergeht. Durchschnitten wird dieses Bergland von 4 Flüssen mit den Namen Sered, Arnon, Jabok und Jarmuk von Süden her gesehen, die in tiefen Schluchten verlaufen und vielfach als natürliche Grenzen zwischen den ostjordanischen Königreichen gedient haben. Vom Fluss Sered im Süden, er bildet die Nordgrenze von Edom, zieht Israel in Richtung Arnon, der Südgrenze des Königreichs von Moab, welches damals von einem amoritischen König namens Sihon regiert wurde. Auch er verweigert den Israeliten den Durchzug durch sein Land. Mehr noch, er greift sie bei Jahaz an. Doch Sihon unterliegt. Die Israeliten nehmen sein Reich bis zum Fluss Jabok in Besitz. Bereits naht von Norden ein weiterer Gegner. Wir lesen davon im 4. Buch Mose, Kapitel 21. Es ist Og, der König von Bashan. Es liegt nördlich des Jarmuk auf der Höhe des See Genezareth. Og greift die Israeliten bei Edrei an, im heutigen Syrien. Aber auch er wird vernichtend geschlagen. Damit beherrscht Israel den Landstrich östlich des Jordans, der dem Volk als Basis für den Einzug nach Kanaan dient. Dieses Gebiet wird zum Erbteil der Stämme Ruben, Gad sowie des halben Stammes Manasse. Nun lagert das Volk in der Steppe von Moab, jenseits des Jordans, der Stadt Jericho gegenüber. Mose erinnert Gottes Volk dort ein letztes Mal an die Gebote des Herrn. Wir finden seine Reden im 5. Buch Mose. Bevor er vor seinem Tod im Alter von 120 Jahren vom Berg Nebo, dem Djebel en-Neba aus, noch das gelobte Land vom schneereichen Gipfel des Hermon im Norden bis hinunter nach Zoar am Südende des Toten Meeres überschauen darf. Kommen wir zum zweiten Punkt, Josua, der Sohn Nuns. Zum Nachfolger von Mose hat Gott Josua, den Sohn Nuns, erwählt. Sein ursprünglicher Name, wir lesen das im 4. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 16, der lautete Hosea. Der hebräische Name Jehoshua bedeutet, der Herr ist Rettung. Josua darf den gleichen Namen tragen wie später der Messias, denn Jesus ist die griechische Form oder der griechischen Sprache angepasste Form von Jehoshua. Erstmals wird Josua als Anführer der Israeliten im Kampf gegen die Amalekiter erwähnt, im 2. Buch Mose Kapitel 17. Wir begegnen ihm als Diener von Mose am Berg Sinai und in der Stiftshütte. Schritt für Schritt bereitet ihn Gott auf seine zukünftige Aufgabe vor. Josua ist einer der 12 Kundschafter, die von Kadesh Barnea aus nach Kanaan geschickt werden. 4. Buch Mose, Kapitel 13. Zusammen mit Kaleb ist er der Einzige, welcher der Verheißung Gottes, Israel das Land zu geben, Glauben schenkt. Im Wissen um die Zusage Gottes kann Kaleb vertrauensvoll sagen, wir lesen das im 4. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 30b, lasst uns nur hinaufziehen und es, das heißt das Land, in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Doch im Volk, das sich von den Bedenken der anderen Kundschafter einschüchtern lässt, setzt sich der Unglaube durch. Und deshalb muss Israel auf Geheiß Gottes in der Wüste bleiben, bis die zweifelnde Generation ausgestorben ist. Einzig Josua und Kaleb erleben den Einzug ins verheißene Land mit. Bereits zu Lebzeiten von Mose wird Josua zu seinem Nachfolger berufen und eingesetzt. 4. Buch Mose, Kapitel 27 und 5. Buch Mose, Kapitel 31. Es ist keine einfache Aufgabe, die Josua übernimmt. Es sind große Fußstapfen, in die er treten muss. Von Mose heißt es, 5. Buch Mose, Kapitel 34, Vers 10a, und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose. Wir erahnen etwas von der Last, die auf den Schultern von Josua gelegen haben muss. Doch Gott, das ist das Schöne, Gott macht ihm Mut. Im 1. Kapitel des Buches Josua, in Vers 5b, lesen wir, wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Dreimal wird Josua von Gott mit den Worten, sei stark und mutig, nach der Elberfelder oder Schlachterübersetzung, beziehungsweise sei getrost und unverzagt, nach der Lutherübersetzung, ermutigt. Gleichzeitig ermahnt der Herr seinen Diener, sich das Wort Gottes zu Herzen zu nehmen und täglich darüber nachzusinnen, Vers 8. Nur wenn Josua von Gott abhängig bleibt, ist ihm der Sieg gewiss. So beginnt Josua seinen Dienst. Sein Auftrag ist klar. Vers 6 im 1. Kapitel des Buches Josua lesen wir, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Josua soll die Israeliten ins gelobte Land führen. Wie dies geschieht, lesen wir in den 24 Kapiteln des Buches Josua, welches der Sohn Nuns zu weiten Teilen selbst abgefasst haben muss. Man vergleiche etwa Josua 24, 26 oder Josua 5, 1 oder auch Josua 6, 25. Einzelne Teile werden nach dem Tod Josuas hinzugefügt worden sein. Etwa der Bericht über seinen Tod im Kapitel 24 oder dann die Auswanderung des Stammes Dan in Kapitel 19. Das gesamte Buch Josua lässt sich in zwei große Teile gliedern. Die Kapitel 1 bis 12, die befassen sich mit der Einnahme des Landes. Und dann die Kapitel 13 bis 24, sie berichten von der Verteilung des Landes. Und damit sind wir beim dritten Punkt angelangt, bei der Einnahme des Landes. Die Landnahme, wie sie uns in der ersten Hälfte des Buches Josua geschildert wird, verläuft in drei Etappen. Zuerst stößt Israel auf der Höhe von Jericho ins Landesinnere vor. Die weiteren Feldzüge, die durch Angriffe einheimischer Könige ausgelöst werden, führen die Israeliten zuerst in den Süden, das ist die zweite Etappe, und dann in den Norden des verheißenen Landes. Das wäre dann noch die dritte Etappe. Beginnen wir mit dem Vorstoß in der Mitte des Landes bei Jericho und Ai. Nach der Aussendung von zwei Kundschaftern, wir lesen davon im zweiten Kapitel, überqueren die Israeliten den Fluss Jordan. Das wäre Kapitel 3 des Buches Josua beschrieben. Der Fluss führt, wie wir in Vers 15 lesen, nach den Wintermonaten Hochwasser. Doch Gott schenkt das zuvor angekündigte Wunder. Der Jordan staut sich bei Adam, heute heißt dieser Ort Etzdamie, so dass die Israeliten den Fluss trockenen Fußes überqueren können. Es ist nicht die einzige Stauung des Flusses, von der uns in der Geschichtsschreibung berichtet wird. Der arabische Historiker An-Nawairi berichtet vom 7. Dezember 1267, der Jordan sei bei Etzdamie 16 Stunden lang gestaut gewesen. Eine 21-stündige Unterbrechung der Flussströmung ist auch für den 11. Juli 1927 dokumentiert, als ein Erdbeben die felsige Uferböschung abrutschen ließ. Nach der Überquerung des Flusses lagern sich die Israeliten bei Gilgal. Diese Ortschaft wird zum Ausgangspunkt für die weiteren Feldzüge. In Erinnerung an das durch den Herrn bewirkte Wunder werden 12 Steine aus dem Jordan zu einem Monument aufgeschichtet. Auch künftigen Generationen soll von Gottes Macht weitererzählt werden. Damals, zur Zeit der Landnahme, existierten in Kanaan verschiedene Stadtstaaten. Die erste Stadt, die vom Volk Israel erobert wird, ist Jericho. Wir lesen davon im 6. Kapitel des Buches Josua. 6 Tage lang ziehen die Priester mit der Bundeslade von einer Vor- und Nachhut begleitet um die Stadt. Das Volk verhält sich still, nur die Widerhörner werden geblasen. Am 7. Tag marschieren die Israeliten 7-mal um die Stadt. Beim letzten Umgang stoßen die Priester in die Hörner und das Volk erhebt ein Kriegsgeschrei. Wie von Gott angekündigt, stürzen die Mauern von Jericho ein. Israel kann die Stadt einnehmen. Gott ordnet an, dass die ganze Bevölkerung der Stadt mit Ausnahme der Familie der Hure Rahab, welche die jüdischen Kundschafter versteckt hat, vernichtet werden muss. Jedes Lebewesen in Jericho soll getötet werden. Eine Plünderung der Stadt hingegen verbietet Gott. Jericho wird, wie später auch Ai oder Hazor, niedergebrannt. Da stellt sich natürlich die Frage, weshalb diese Gewalt? Dieser sogenannte Bann, hebräisch wird das Wort Cherem verwendet, dieser Bann dürfte nur auf ausdrücklichen Befehl Gottes in bestimmten Situationen ausgeübt werden. Es ist nicht ein Mittel, von dem das Volk beliebig und eigenwillig Gebrauch machen darf. Der Grund für diese Maßnahme Gottes liegt darin, dass sich die Bewohner des Landes, die Kanaaniter des Götzendienstes, schuldig gemacht haben. Das ging so weit, wie wir im 5. Buch Mose Kapitel 12 in den Versen 29 bis 31 lesen, dass sie ihren Göttern ihre eigenen Kinder als Opfer darbrachten. Bereits Abraham gegenüber hat Gott die Schuld der Kanaaniter erwähnt. Im 1. Buch Mose Kapitel 15 in den Versen 13 bis 16. Doch der Herr gewährte ihnen damals eine Schonfrist von 400 Jahren, um zum Herrn umzukehren und ihren Götzendienst zu lassen. Das Gericht Gottes kommt also nicht überraschend. Nun ist einfach die von Gott gewährte Gnadenzeit abgelaufen, ohne dass die Kanaaniter ihr Verhalten verändert hätten. Und deshalb macht Gott seine Androhung wahr. Der Götzendienst soll aus dem ganzen Land ausgerottet werden, damit die Israeliten nicht zum Bösen verleitet werden. Die nächste Stadt, der die Israeliten gegenüberstehen, ist Ai, 24 Kilometer westlich von Jericho gelegen. Es kommt überraschenderweise zu einer Niederlage, weil sich ein Israelit namens Achan trotz des ausdrücklichen Verbots am Gebannten bereichert hat. Das Ganze wird uns beschrieben in Kapiteln 7 und 8. Erst nachdem die Schuld in Ordnung gebracht ist, Achan und seine Familie werden gesteinigt, schenkt Gott im zweiten Anlauf einen Sieg. Nicht nur Kanaan, sondern auch das von Gott auserwählte Volk wird gerichtet, wenn es Schuld auf sich lädt. Der zweite Teil der Eroberung, das ist der Feldzug im Süden. Deiner List gelingt es der Stadt Gibeon und ihren Bewohnern, ein Friedensabkommen mit den Israeliten abzuschließen, die es unterlassen haben, den Herrn in dieser Situation um Rat zu fragen. Wir lesen davon im 9. Kapitel des Buches Josua. Wegen dieser Übereinkunft mit Israel wollen sich die Könige des Südens an den Gibeonitern rächen. Adoni-Zedek, der amoritische König von Jerusalem, belagert mit seinen Verbündeten, den Königen von Hebron, Jarmut, Lachisch und Eglon, die Stadt Gibeon. Es wird im 10. Kapitel geschildert. Ihre Einwohner bitten Josua um Hilfe. Durch einen Überraschungsangriff nach einem nächtlichen Marsch von 32 Kilometern kann Josua das Bündnis mit Gottes Hilfe bezwingen. Der Herr lässt an jenem Tag Sonne und Mond stillstehen. Es bleibt Tag, bis der Sieg errungen ist. Zudem werden die fliehenden Könige aus dem Süden auf ihrer Flucht von einem Hagelsturm überrascht. Durch diesen Sieg fallen den Israeliten weitere Städte im Süden zu. Makeda, Libna, Lachisch, Eglon, Hebron und Debir. Doch bereits formiert sich im Norden und damit werden bei der dritten Etappe der Eroberung ein weiteres Bündnis gegen Israel, das zum Angriff gegen das Volk Gottes bläst. Kapitel 11 des Buches Josua. Jabin, der König von Hazor, zieht mit den Königen von Madon, Shimron und Achshaf und vielen weiteren Verbündeten in Richtung Süden. Erneut führt Josua einen Überraschungsangriff aus, der zum Sieg führt. Hazor, die mächtige Hauptstadt des Nordens und die umliegenden Gebiete, fallen in die Hand der Israeliten. Vierter und letzter Teil, die Verteilung des Landes. Damit hat Josua seinen Auftrag erfüllt. Er kehrt ins Lager nach Gilgal zurück. Die ganze Landnahme muss rund 7 Jahre in Anspruch genommen haben, denn in Josua 14,10 bemerkt Kaleb, dass seit der Aussendung der Kundschafter unter Mose 45 Jahre vergangen sind. Das heißt also 38 Jahre Wüstenwanderung rund und dann, das kann man daraus schließen, 7 Jahre der Eroberung. In Gilgal teilt Josua das Land unter die 12 Stämme Israels auf. Es wird uns in den Kapiteln 13 bis 19 im Buch Josua geschildert. Die Nachkommen von Josef sind die Nachkommen von seinen Söhnen Ephraim und Manasse, erhalten beide einen Anteil des Landes. Dafür bekommen die Leviten, das heißt die Nachkommen von Levi, kein eigenes Territorium. Ihnen werden 48 über das ganze Land zerstreute Städte mit dem umliegenden Weideland zugeteilt. Das wird uns im 21. Kapitel geschildert. Die Aufgabe der Leviten ist nämlich der Dienst für Gott. Kaleb und Josua, sie empfangen aufgrund ihres Glaubens mit Hebron und mit Timnath-Serach eigene Städte. Zudem bestimmt Gott in Josua 20 6 Freistädte, in welche Menschen fliehen dürfen, die jemanden unwillentlich getötet haben. Kapitel 13, Verse 1 bis 6 erhalten die 12 Stämme Israels den Auftrag, die Landnahme zu vollenden. Noch sind nicht alle Gebiete in Besitz genommen. Gott verspricht den Israeliten, ihnen dabei behilflich zu sein. Wir lesen in Vers 6, ich selbst werde sie vor den Söhnen Israel vertreiben. Das Land Kanaan gehört Israel aufgrund der Zusage Gottes. Trotzdem muss es Schritt für Schritt erobert werden. Genauso gehört den neutestamentlichen Gläubigen in Jesus Christus der ganze Reichtum des Glaubens. Doch auch diese Segnungen müssen vom Gläubigen zuerst in Anspruch genommen werden, um in unserem Leben Realität zu werden. Auch der verbleibende Rest des Landes soll also eingenommen werden. Die Reaktionen auf diesen Auftrag Gottes fallen sehr unterschiedlich aus. Ein positives Beispiel ist Kaleb, der sein Vertrauen auch im hohen Alter auf Gott setzt und die Stadt Hebron einnehmen kann. Josua 15. Allerdings gibt es auch Stämme, die es unterlassen, der Anweisung Gottes nachzukommen. Wir hören in den Kapiteln 15, 16 und 17 immer wieder davon. Als Folge übernehmen die Israeliten nach und nach die gottlosen Praktiken der einheimischen Bevölkerung, was sich verheerend auf den Glauben auswirkt, wie das Buch Richter in aller Deutlichkeit zeigen wird. In den beiden letzten Kapiteln des Buches Josua sind uns 2 Reden überliefert, mit denen der hochbetagte Diener Gottes am Ende seines Lebens von seinem Volk Abschied nimmt. Zuerst spricht Josua zu den Anführern des Volkes in Kapitel 23. Er fordert sie dazu auf, die Taten Gottes im Gedächtnis zu behalten. Die Landnahme soll im Vertrauen auf die Zusagen des Herrn vollendet werden. Ein besonderes Anliegen ist es Josua, dass die Obersten des Volkes auch in Zukunft den Herrn lieben und an seinem Wort festhalten, um einer Vermischung mit der ungläubigen Bevölkerung Kanaans zu entgehen. Die 2. Rede hält Josua in Sichem vor den Vertretern aller 12 Stämme. Das ist das Kapitel 24. Der greise Feldherr blickt auf die Geschichte Israels seit den Tagen Abrahams und damit auf Gottes Treue zurück. Josua ermahnt das Volk, auch in Zukunft verbindlich mit dem Herrn zu leben. In Vers 14 sagt er, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Als Ermutigung, die ihre Wirkung bis in unsere eigenen Tage hinein nicht verloren hat, fügt Josua sein persönliches Zeugnis hinzu. In Vers 15 lesen wir die bekannten Worte, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das Volk verspricht, der Stimme Gottes gehorsam zu bleiben, worauf Josua den Bund zwischen Gott und seinem Volk erneuert. Als Zeuge dieses gegenseitigen Versprechens wird ein großer Stein aufgerichtet. Dieser Bundesstein wurde in Sichem beim Heiligtum Abrahams auf dem Millo vor dem Baal-Berit-Tempel in der Schicht der mittleren Bronzezeit 2b gefunden. Er hat miterlebt, wie Josua sein Volk in Sichem ein letztes Mal ermutigte, Gott treu zu bleiben. Josua stirbt im Alter von 110 Jahren. Zum Schluss ein kurzer Exkurs zur Datierung. Umstritten ist die Datierung der im Buch Josua geschilderten Ereignisse. Manche Forscher setzen die Landnahme um 1400 vor Christus, andere um 1230 vor Christus an. Allerdings liefern die betreffenden archäologischen Schichten, das heißt die späte Bronzezeit 1b und die späte Bronzezeit 2b, keine Belege für eine Eroberung des Landes. Dieses Problem löst sich, wenn man die biblischen Jahreszahlen berücksichtigt. Man vergleiche dazu das Skript von Roger Liebig zur Chronologie des Alten Testaments. In diesem Fall kommt die Landnahme auf das Jahr 1560 vor Christus und damit auf die mittlere Bronzezeit 2b zu liegen. Die Aussagen der Bibel stimmen dann mit den archäologischen Ausgrabungsresultaten überein. Jericho war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich eine stark befestigte Stadt. Sie wurde, wie es die Bibel berichtet, durch ein Feuer zerstört. Ihre Mauern sind nicht wie bei einer Belagerung üblich nach innen, sondern seltsamerweise nach außen eingestürzt, wie die Archäologie belegt, was sich mit dem einzigartigen Vorgehen Israels erklären lässt. Die großen Mengen an Korn, die in der Stadt gefunden wurden, belegen, dass die Eroberung, wie im Buch Josua beschrieben, zur Erntezeit stattgefunden haben muss. Sie bestätigen zudem, dass die Stadt, wie es die Bibel sagt, nur kurze Zeit belagert und nicht geplündert wurde. Hätte die Belagerung länger gedauert, wäre das Korn aufgebraucht worden. Hätte ein anderes Volk Jericho eingenommen, so wären die Lebensmittel wohl geplündert worden. Doch den Israeliten hatte Gott untersagt, sich selbst zu bereichern. Geht man von einer Landnahme um 1560 vor Christus aus, so stimmen auch die Befunde in Hazor mit dem Bericht der Bibel überein. Auch diese Stadt wurde in jener Epoche durch Feuer zerstört. Außerdem hat man in der mittleren Bronzeschicht 2b eine Tontafel mit dem Namen des Königs Jabin gefunden. Wir kommen zum Schluss. Im Buch Josua wird uns gezeigt, wie Gott seine Verheißungen erfüllt und dem Volk Israel das Land schenkt, das er Abraham versprochen hat. Die Landnahme unter Josua gelingt nicht aufgrund Israels Stärke oder aufgrund seiner Strategie, sondern weil der Herr wahrmacht, was er angekündigt hat. So darf Josua im Rückblick bekennen, wir haben den Vers bereits am Anfang gelesen, Josua 21, Vers 45. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Keine von Gottes Zusagen in der Bibel wird unerfüllt bleiben. Eine großartige Ermutigung, auch für uns. Amen.